Fünftens. Persönlichkeits- und Sachlichkeitsstil sind unterschieden worden. Ich gestehe, dass es misslich ist, heute über Persönlichkeit zu sprechen, wo jeder Unreife diesen Begriff unbekümmert auf sich anwendet und jeder Führende heute für die Zukunft des Volkes und Staates doch in erster Linie einen Typus und eine Typenzucht fordert. Trotzdem ist klar, dass auch die kommende Form unseres Daseins auf allen Gebieten ihren Ausgang, wie immer so auch jetzt, von den großen Einzelmenschen nehmen wird. Die Furcht, für geschmacklos oder für einen Feuilletonisten gehalten zu werden, hat viele ernste Menschen veranlasst, das Wort Persönlichkeit nicht mehr in den Mund zu nehmen, trotzdem muss es getan werden. Bei Vermeiden des Begriffes und des Wortes Persönlichkeit besteht die Gefahr einer Verflüchtigung der Gedankengänge und der Sprache ins Wesenslose und Unfassbare, in das Unendlichkeitsgefühl ohne Grenzen, zum Beispiel wie es heute modern geworden ist, sich auszudrücken. In dem Ich liegen Individualismus und Universalismus beschlossen. Die individualistische Epoche, wie sie heute in gefährlichen Krämpfen vergeht, hat die universalistische Lehre wieder erstarken lassen. Diese bereits gestreiften, naturfremden Gedanken zeugen notwendigerweise lebenswidrige Formen, gegen die der Individualismus sich dann erneut aufbäumt und die er sich, wenn nötig, gewaltsam unterjocht. Der rücksichtslose Individualismus und der unbeschränkte Universalismus bedingen sich gegenseitig. Erst durch den Begriff des Volks- und Rassentums als Ausdruck oder, wenn man will, als Parallelerscheinung eines bestimmten Seelentums erhält sowohl der eine wie der andere Grundsatz eine Begrenzung auch organisch-physischer Natur. Ein klares Seelentum und ein Bewusstsein eines stets tätigen geistig-willenhaften Wesens bedeutet aber gerade Persönlichkeit. Dies ist und bleibt das tiefste Erlebnis des Abendlandes und keine falsche Scham darf die Behandlung dieser Frage, ohne die letzten Endes nichts auf seinen Grund zurückgeführt ist, verhindern. Wie man Staat und Wirtschaft heute nach dem zusammenbrechenden Wirtschaftsindividualismus von universalistischen Gedanken aus aufzubauen bemüht ist, wogegen der nationalistisch-sozialistische als organische und fruchttragende Zukunftsschau allerdings bereits mitgeboren erscheint, so bedeutet die Erklärung der abendländischen Seele und Kunst als das ewige Bemühen, dem Einsamkeits- und Unendlichkeitsgefühl Ausdruck zu verleihen, ein gleichlaufendes Streben von Volk und Persönlichkeit hinweg ins Gestalt- und Uferlose. Der Unendlichkeitssinn wird gefunden in der Gotik, in der sich verflüchtigenden Musik, in den endlosen Gartenperspektiven Lenotres, im Helldunkel Rembrandts, in der Infinitesimalrechnung. Sicher ist auch das Einsamkeits- und Unendlichkeitsgefühl ein Kennzeichen abendländischen Wesens. Man sehe sich im Theater den Hinweis darauf im Tristan des dritten Aktes an, dann schließe man die Augen und versetze sich in der Fantasie in die Lage des Einsamen. Hoch oben auf einer Felsklippe, über sich eine blaue Unendlichkeit, vor sich eine räumliche Ewigkeit, der Leib wund, das Innere voller Qual, der Zeitlosigkeit nahe. Tristans Seele sehnt sich nach etwas unendlich Fernem, einer Idee, die hier auf Erden für ihn Isolde heißt. Inmitten dieser Verlassenheit ertönt irgendwo ein Ton, einige Töne einer Hirtenflöte in einem eigenwillig weltabgeschiedenen Rhythmus, gerade das ausdrücken, was in keine aus der Vernunft geborenen Worte zu kleiden ist. Wagner arbeitete am Tristan in Venedig, allein, bewusst abgeschlossen, getrennt von Mathilde, Selbstmordgedanken im Herzen. Ein anderes Bild. Inmitten größter Spießbürgerlichkeit lebt Hans Sachs. Zu Anfang des dritten Aktes wächst auch er hinaus in die Einsamkeit. Nicht allein ist er da. Rings um ihn tausende von Menschen in höchster Festfreude, eine malerische Stadt, glückliche Liebespaare, darunter sein der eigenen Person abgekämpfter Schützling. All das jubelt unserem großen Sachs zu. Heilrufe zu seinen Ehren erklingen. Und inmitten dieses Getriebes steht er lächelnd, reich und doch einsam, verlassen, und spricht Worte über das Ewige der Kunst, vielen unverständlich, Worte von deutschen Meistern. Wieder das Unendlichkeitsgefühl und doch ganz anders zum Ausdruck gebracht als in Tristan. Bei Tristan schuf Wagner in Übereinstimmung des Äußeren und Inneren, bei Hans Sachs Kontrast. Was ist es nun aber, was dieses Gefühl der Unendlichkeit, Verlassenheit und Einsamkeit hervorruft, ein Gefühl, welches wir in keiner der uns bekannten Rassen- und Kulturseelen derart ausgeprägt anzutreffen vermögen? Auf die mannigfaltigen Unterschiede der Völkerseelen hat man genügend hingewiesen, auch auf das ewige Streben der Faustnaturen und auf ihr Unendlichkeitsgefühl, doch zum echten Bewusstsein erhoben worden ist es noch nicht. Auch der Inder hatte ein Ewigkeitsgefühl, Dies ist altarisches Eigentum. Aber der Inder verschwamm im All. Seine Sehnsucht ging nach restloser Auflösung. Seine Unendlichkeit war die Erkenntnis der Gleichheit aller Erscheinungen, von Ich und Weltseele. Einsamkeit in unserem Sinne kann er nicht gefühlt haben, er erblickte ja überall sich selbst. Der faustische Mensch dringt nicht nur ins Unendliche und ins Tiefste, sondern er ist wirklich einsam. Das ist aber nur möglich, weil er innerlich ein, nur ihm allein eigenartiges Unsterbliches erlebt, weil er auch nicht nur als Person sich von einer Umgebung abhebt, sondern weil er Persönlichkeit ist. Das heißt, eine unsterbliche, nur einmal erscheinende Seele, eine ewig tätige, beherrschende, suchende, zeit- und raumlose, von aller Erdgebundenheit gelöste Kraft von Einzigartigkeit fühlt. Das ist das Geheimnis der germanisch-nordischen Seele, das Urphänomen, wie Goethe es nennen würde, hinter dem wir nichts mehr suchen, erkennen, erklären können und dürfen, das wir nur verehren sollen, um es auch in uns wirken zu lassen. Die Idee der unvergänglichen Persönlichkeit ist die stärkste Kampfansage an diese Welt der Erscheinungen. Der Inder, nachdem er zwischen Welt und Seele geschieden hatte, verwarf jene als Lug und Schein, schrieb nur dieser echte Wirklichkeit zu. Die Seele, der Atman, das Selbst, war nach ihm das einzig eine. Der Atman war voll und ganz im Wassertropfen, im Tier, im Menschen enthalten. Er war unterschiedslos in allen Geschöpfen dieser Welt als etwas Altersloses, Junges, als vorzeitig Wunder. Aus diesem ins Unendliche verschwimmenden Allgefühl heraus wurden die Unterschiede auch der Menschen, Rassen und Geister übersehen, alle erdgebundenen Verschiedenheiten als Täuschungen betrachtet, mit größter seelischer Macht als nicht vorhanden erklärt. Alles bist auch du. Das ist indische Seelenlehre. Es war die auf noch nie dagewesene philosophische Zusammenziehung der Intention folgende grenzenlose Ausweitung, die Expansion.